Ich darf euch lesen aus dem Jesaja 54, Verse 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, der dein Erbarmer. Und aus dem Johannes 1 lese ich Verse 14 bis 18. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies immer wieder auf ihn hin. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Amen. Liebe Gemeinde, das letzte Mal habe ich eine Predigt gehalten, wo uns der Paulus eine E-Mail geschrieben hat, um uns zu erklären, was es mit der Stelle im 1. Korintherbrief 10 auf sich hat. Dort ist gestanden, dass alles erlaubt ist, aber nicht alles zum Guten dient. Bei Bedarf kann ich euch die Predigt noch zukommen lassen. Seitdem stehe ich mit dem Paulus in engem Kontakt. Heute habe ich mit ihm eine Live-Schaltung über Zoom machen können und er wird persönlich mit uns reden. Immer wenn ich Schweizerdeutsch rede, bin ich es, der rede. Wenn es Hochdeutsch ist, dann ist der Paulus, damit ihr rauskommt. Hoi Paulus, besten Dank für dein letzte Mail, in der du uns als Gemeinde und auch mir erklärt hast, was es bedeutet, dass alles erlaubt ist, aber nicht alles aufbaut. Es hat uns geholfen, unser Leben besser zu gestalten. Jetzt habe ich ein paar weitere Fragen. Im 2. Korintherbrief 12, Verse 1 bis 10, hast du Folgendes geschrieben. Ihr zwingt mich dazu, dass ich mein Selbstlob noch weiter treibe. Zwar hat niemand einen Nutzen davon, trotzdem will ich jetzt von den Visionen und Offenbarungen sprechen, die vom Herrn kommen. Ich kenne einen mit Christus verbundenen Menschen, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel versetzt wurde. Ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geist. Das weiß nur Gott. Jedenfalls weiß ich, dass diese Person ins Paradies versetzt wurde. Ob körperlich oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Dort hörte sie geheimnisvolle Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Im Blick auf diese Person will ich prahlen. Im Blick auf mich selbst prahle ich nur mit meiner Schwachheit. Wollte ich aber für mich selbst damit prahlen, so wäre das kein Anzeichen, dass ich den Verstand verloren hätte. Ich würde ja die reine Wahrheit sagen. Trotzdem verzichte ich darauf, denn jeder soll mich nach dem beurteilen, was er an mir sieht und mich reden hört und nicht höher von mir denken. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Mich würde interessieren, erstens, warum, Paulus, bist du gezwungen worden, vor dir selber zu prahlen? Zweitens, wer ist der Mensch, der im dritten Himmel war? Und was ist das für ein Stachel gewesen, der dich peinigt hat? Drittens, wie meinst du das? Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und viertens, wie kann ich Gottes Gnade überkommen? Ich freue mich, dass wir dich live bei uns hören können. Shalom, Michael, und Friede sei mit dir und auch mit der EMK-Gemeinde in Weinfelden. Vielen Dank für deine Anfrage. Es freut mich zu hören, dass meine letzte Mail euch geholfen hat, euer Leben besser zu gestalten. Ja, es ist so. Die Erde gehört dem Herrn und darum ist euch alles erlaubt, in Rücksicht auf eure Mitmenschen. Und somit bin ich auch schon bei deiner ersten Frage angelangt. Warum wurde ich gezwungen, von mir selbst zu prahlen? Zu den größten Problemen in Bezug auf die Gemeinde in Korinth gehörte die Anklage, dass ich nur ein predigender Schwätzer sei. Deshalb nahmen die Korinther meine Ratschläge weder in meinen Briefen noch bei meinen Besuchen ernst. Es waren ihr Lehrer unterwegs, die mit ihren wunderbaren und außergewöhnlichen Gotteserfahrungen die noch junge Gemeinde beeindruckten. Und dass so ein einfacher Prediger wie ich dort nicht mithalten kann. Für mich sind diese Lehrer reine Werbefachleute, die sich mit ausgeschmückten Himmelsberichten anpreisen. Aber die Werbung stimmt nicht mit der Ware überein. Die Verpackung täuscht über die innere Lehre hinweg. Dies veranlasste mich dazu, meine Glaubwürdigkeit und Echtheit meiner Botschaft zu untermauern, indem ich, wie die ihr Lehrer, erzählte, was mir geschehen ist. Einer dieser Ereignisse war eben dieser Mensch, der in den Himmel gehoben wurde, wie in der Lesung zitiert wurde. Der dritte Himmel ist nach jüdischem Verständnis der Ort, wo sich die Toten vor dem Weltgericht aufhalten. Ich selbst war diese Person und eigentlich muss ich von dieser Himmelfahrt gar nicht viel berichten. denn dieses Erlebnis war für mich bestimmt und ihr könnt davon nichts lernen. Viel wichtiger war der Stachel im Fleisch, der mich wieder zurück auf die Erde holte. Ich fühlte mich durch diesen Stachel, von dem ich bei den damaligen medizinischen Erkenntnissen nicht weiß, was es war, in den Fängen des Teufels. Gerade noch im Himmel musste ich erleben, dass ich mit dem Teufel allein gelassen wurde. Kein Gebet befreite mich aus diesen teuflischen Klauen. Doch mitten in diesem Kampf und Fliehen hörte ich Jesus zu mir sprechen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dies ist einer der wichtigsten Sätze, die ich Paulus von Jesus gehört habe. Jesus gibt uns damit ein Grundgesetz für das christliche Leben. Dieses Grundgesetz möchte ich euch hier in 3 Kapitel erklären. Somit werden noch die dritte und vierte Frage, die du, Michael, gestellt hast, beantwortet. Lass dir genügen. Was gehört zum Minimum an Lebensqualität? Frage doch mal die Gemeinde. Okay, liebe Gemeinde, was braucht mir im Mindesten, um zu leben können? Essen. Jawohl. Jawohl.
Eine schöne Wohnung.
Eine warme Wohnung. Genau.
Also ich rede noch mit den Menschen. Mhm.
Ist das so? Brauchen wir wirklich all das, um zu leben können? Gut. Was sagst du zu dem, Paulus? Ja, so habe ich früher auch gedacht. Und meinen Gegner, die Irrlehrer, denen war es auch noch wichtig, dass sie unbedingt ekstatische Erfahrungen im dritten Himmelreich erlebten. Aber Jesus sagt dazu, wichtig allein bin nur ich. Für dich. Alles andere ist schön und gut, aber letztendlich zählt nur meine Beziehung zu dir. Lass dir genügen an Jesus und sei bereit, die anderen Prioritäten loszulassen. Halte an Jesus mit beiden Händen fest, dann hast du automatisch keine Hand mehr für anderes frei, das in Konkurrenz zu Jesus treten könnte. Jesu Worte wollen uns nicht die Freude und Begeisterung rauben. Sie wollen uns nicht mitten im Lobpreisungen unterbrechen und uns ermahnen, jetzt das Singen mal schön sein zu lassen, weil allein Jesus genügt. Jesu Worte treffen uns erst, wenn es uns schlecht geht. Jesu Worte sind nicht Miesmacher, sondern Mutmacher. Sie holen uns da ab, wo nichts mehr in unserer Hand liegt. Sie treffen uns im Gebetskampf, wenn wir darum ringen, von einer Krankheit befreit zu werden, eine Arbeit zu finden oder die Schuldenlast abgenommen zu bekommen. Jesu Worte, lass dir genügen, begegnen uns ganz unten und geben uns die Richtung an. Jesus erwartet von uns, dass wir auf ihn schauen und ihm vertrauen, dass wir nicht untergehen, sondern dass er uns hält. Jesu Gnade. Und da kommt die Gnade Jesu ins Spiel. Gott kann gut ohne uns leben. Aber wir Menschen können nicht ohne Gott leben. Und da wir durch unseren Sündenfall von Gott getrennt sind, gab er aus Gnade seinen Sohn, sich selbst zum Opfer, damit wir leben können. Aber was bedeutet Gnade? In eurer Zeit ist es viel einfacher, nach einer Bedeutung eines Wortes zu suchen. Also, Michael, bitte ich dich mal im Internet zu schauen, was du über Gnade findest. Danke, Paulus, ich gib's mal in Wikipedia ein. Da steht Folgendes. Unter Gnade versteht man eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. In der christlichen Theologie ist die göttliche Gnade ein zentraler Begriff, besonders im Zusammenhang mit der Erlösung. Im Recht spricht man von Begnadigung, durch Gnadenbefugnis, wenn rechtskräftig verhängte Strafen durch eine hohe staatliche Autorität wie einen Monarchen oder Staatspräsidenten aufgehoben oder verkürzt werden. Das Gegenteil von Gnade ist Gnadenlosigkeit. Wenn jemand gnadenlos sein Recht einfordert, heißt das, dass der Beschuldigte seine gerechte Strafe erhält. Lässt der Ankläger hingegen Gnade walten, wird dem Beschuldigten die Strafe ganz oder teilweise erlassen. Im christlich-religiösen Sinn ist das Gegenteil von Gnade auch die Ferne von Gott und damit das Ausgeliefertsein an die Begierden des natürlichen Menschseins. In der frühchristlichen Theologie erscheint als Gegenteil von Gnade auch das Gesetz. Gemeint sind damit die Lehren und Traditionen des Judentums, im allgemeinen und im engeren Sinne. Die Tora, also die fünf Bücher Mose und ihre Weisungen. Was haltest du davor, Paulus? Danke, Michael. Dazu fällt mir ein Gleichnis ein. Ein kleiner Junge wurde im Religionsunterricht gebeten, das Wort Gnade an die Tafel zu schreiben. Er schrieb es mit H, also Gnade. Die Lehrerin korrigierte den Jungen. Der schaute sie erstaunt an und erwiderte: Ich dachte, dass Gnade von nah kommt. Gnade sagt doch, dass Jesus ganz nahe ist. Ja, Jesus ist uns nah. Und er möchte uns bei sich haben. Gnade bedeutet, dass Gott uns vergeben hat. Egal, was wir in unserem Leben falsch gemacht haben. Er liebt uns und darum schenkt er uns seine Gnade. Und zwar schenkt er uns diese gratis. Wir müssen nichts für diese Gnade Gottes tun. Auch Martin Luther dachte, er könne sich die Gnade Gottes verdienen. Genauso wie der Gründer eurer Gemeinde, John Wesley. Aber nach langen Ringen und Kämpfen, ganz tief unten am Boden zerstört mit leeren Händen, spürten sie die Liebe Gottes und erlebten an sich selbst die unendliche Gnade Gottes. Aber was sollen sie? Was sollen wir mit dieser Gnade Gottes anfangen? Hier kommt das nächste Kapitel ins Spiel. Und zwar, Jesu Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott befreite mich, Paulus, zwar nicht von meinem Stachel im Fleisch, aber er versprach mit seiner Macht in mir zu Aber er versprach mir, seine Macht in mir zu demonstrieren. Die Tatsache, dass Gottes Macht in unserer Schwäche zum Ausdruck kommt, soll uns Mut und Hoffnung geben. Indem wir unsere Grenzen kennen und erkennen, verlassen wir uns mehr auf Gott als auf unsere eigene Energie, Anstrengung und Begabung. Unsere Begrenztheit trägt nicht dazu bei, unseren christlichen Charakter zu formen, sondern vertieft auch unsere Anbetung Gottes. Indem wir unsere Schwachheit zugeben, bestätigen wir Gottes Stärke. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns extra schwach halten müssen, damit Gottes Kraft umso stärker wird. Wir alle sind Werkzeuge Gottes. Und er hat uns Hände und Füße und den ganzen Körper gegeben, damit wir dort helfen können, wo Hilfe notwendig ist. Schwach sein bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu legen und alles Gott machen zu lassen. Jesus wird der alten Dame nicht die Tasche tragen, wenn ich nebendran laufe und ihn darum bitte. Jesus wird die Hungernden nicht speisen, wenn ich ihn darum bitte und gleichzeitig auf dem Geldbeutel sitze. Jesus erwartet von uns, dass wir dienen und gibt uns die Kraft dazu. Die Schwachen sind nicht eine Gruppe, die sich von den Starken unterscheidet, sondern sind die, die sich bewusst sind, ohne Jesus schwach zu sein. Es sind die Menschen, die realistisch auf ihr Leben schauen und merken, dass sie dies auf keinen Fall alleine schaffen können. Erst wenn unsere Hände leer sind und wir merken, dass es ohne Gott nicht geht, kann Gott seine Stärke in uns zeigen. Anders gesagt, wenn wir besondere Fähigkeiten oder Mittel haben, neigen wir dazu, Gottes Werk aus eigener Kraft zu tun. Das kann uns stolz werden lassen. Wenn wir schwach sind und uns von Gott mit seiner Kraft füllen lassen, dann sind wir stärker, als wir es allein je sein könnten. Es liegt nicht in Gottes Absicht, dass wir schwach, passiv oder ineffektiv sind. Das Leben bietet auch ohne unser Zutun genug Hindernisse und Rückschläge. Wenn diese Hindernisse kommen, müssen wir auf Gott vertrauen. Nur seine Macht wird uns für ihn effektiv sein lassen und uns helfen, etwas zu leisten, das bleibenden Wert hat. Lieber Michael, liebe Gemeinde in Weinfelden, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Worten helfen und schließe meinen Bericht mit den Worten aus dem 2. Korintherbrief 13, 11 bis 13. Freut euch, ändert euer Verhalten, ermutigt einander. Haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander in Liebe. Alle Gläubigen hier senden euch ihre Grüße. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen.